Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hola y saludos zum Onda Info 620, dem Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin, zu dem euch heute Markus begrüßt. Diesmal haben wir zwei sehr lange Beiträge und deswegen keinen Platz für Nachrichten. Wir schauen nämlich nach El Salvador und auf das Modell Bukele, das rechte Bewegungen in Lateinamerika, aber auch in Europa aufmerksam verfolgen. Teile davon kopieren sie längst. Danach geht es vor die Tore der Stadt, von Mexiko-Stadt. Dort kämpfen die Chinampas, die schwimmenden Gärten aus vorspanischer Zeit, ums Überleben. Dazu haben wir im zweiten Teil des Infos ein längeres Feature. Zunächst aber nach El Salvador. El Salvador, ein kleines Land mit großer Symbolkraft. Einst stand es für die Befreiungstheologie, für Aufbruch, für den Mut zum Widerstand. Heute gilt es als Vorbild eines autoritären Umbaus, inszeniert von einem jungen Präsidenten, der sich als coolen Reformer gibt und dabei Pressefreiheit, Rechtsstaat und Grundrechte demontiert. Doch Bukeles El Salvador ist längst mehr als ein nationales Projekt. Es ist eine Blaupause für eine neue Rechte, die weltweit auf dem Vormarsch ist. Der Beitrag stammt von Alfredo Carrias aus El Salvador. In einem kleinen Land in Mittelamerika, wo der blaue Himmel wie ein Sombrero auf allem liegt, keimte einst die Hoffnung auf Veränderung in Gestalt eines jungen Millennials, Nayib Bukele. Er versprach aufzuräumen, die Korruption zu beenden und dem salvadoranischen Volk seine Würde zurückzugeben. Anfangs sahen viele in ihm einen Erlöser. Er selbst ernannte sich zum Messias, spätestens als er am 9. Februar 2022 mit Polizei und Militär das sogenannte Haus des Volkes, das Parlament, stürmte. Ein Datum, das Anfang und Ende der angeblich coolsten Präsidentschaft Lateinamerikas markiert.
En una semana nos convocamos acá. Lo vamos a volver a citar como Consejo de Ministros si no aprueban el plan control territorial.
Monica Rodriguez, eine unabhängige Journalistin, war skeptisch. Sie hatte jahrelang über die Vergehen früherer Regierungen berichtet und bezweifelte, dass Bukele den Wandel bringen würde. Die Entwicklung sollte ihr Recht geben.
In El Salvador se vive actualmente una situación grave.
In El Salvador ist die Lage ernst. Die Meinungsfreiheit betrifft nicht nur uns Medienschaffende, sondern die gesamte Gesellschaft. Dieses Recht ist in unserem Land gefährdet. Ich sehe aktuell keine sicheren Bedingungen für journalistische Arbeit. Das zeigt sich auch darin, dass über 40 KollegInnen das Land verlassen mussten. Ich gehöre zu denen, die ins Exil gingen. Einfach nur, weil ich meinen Job gemacht habe.
Zuerst traf es die Justiz. In nur einer Sitzung enthob das von Bukeles Partei kontrollierte Parlament die Richter des Verfassungsgerichtes ihres Amtes. Kurz darauf den Generalstaatsanwalt. Zum Wohl des Landes, hieß es. Auch institutionelle Säuberung. Der 1980 ermordete Erzbischof Oscar Arnulfo Romero sagte einst: Das Gesetz beißt die, die keine Schuhe tragen. Mit ständigen Verfassungsreformen und immer neuen Ausnahmezuständen füllten sich die Gefängnisse. Oft mit jungen Menschen, ohne Beweise, ohne Ermittlungen, wie im Fall der Gemeindeaktivistin Esmeralda Dominguez, die zu Unrecht verhaftet und auf unbestimmte Zeit auf Bewährung entlassen wurde.
Yo fui capturada el 19 de abril del 2022.
Am 19. April 2022 wurde ich auf der Brücke unserer Gemeinde von einem Polizisten und zwei Soldaten ohne Begründung festgenommen. Im Gefängnis sah ich schwerkranke Menschen, eine Frau starb, eine andere hatte eine Fehlgeburt. Der Ausnahmezustand zerstört Familien, Kinder bleiben allein zurück, Mütter verzweifeln, weil sie ihre Angehörigen nicht wiedersehen, manche sterben, ohne sich verabschieden zu können. Dieses Regime hat unseren Gemeinden tief geschadet.
Es un caso doloroso y terrible. El régimen de excepción ha venido a hacer daño a nuestras comunidades.
Monica, die Journalistin, berichtete über diese Geschichten, doch sie stieß zunehmend auf Zensur und Repression. Kritische Medien wurden schikaniert, einige geschlossen, andere hörten aus Angst auf zu recherchieren. Eines Morgens klopfte es an ihrer Tür. Die Polizei durchsuchte ihr Haus ohne Begründung. Sie beschlagnahmten persönliche Gegenstände, Arbeitsmaterial und journalistische Dokumente.
Mi situación se volvió vulnerable a partir de lo ocurrido con la cooperativa El Bosque.
Meine Lage wurde noch verletzlicher durch die Ereignisse rund um die Kooperative El Bosque. Diese Familien wurden am 12. Mai 2025 Opfer staatlicher Repression. Polizei und Militär schlugen brutal zu, auch gegen Kinder, Frauen und Ältere. Zuverlässige Quellen bestätigten uns, dass die zentrale Ermittlungsdirektion daraufhin begonnen hat, 3 von uns JournalistInnen zu überwachen.
Im Jahr 2025 war die Welt nicht mehr dieselbe. Was mit Angst vor Unsicherheit, Migration, Arbeitslosigkeit und Desinformation begann, wurde zum Nährboden für ein altes Gespenst in neuer Gestalt, den Faschismus. Dieses Mal kam er nicht mit Uniformen, sondern mit Algorithmen, Netzwerken und weichgespülten Nationalismen. Die populistischen, punitiv, also strafend militaristischen Methoden Bukeles verbreiten sich in rechten Parteien in ganz Lateinamerika. In Honduras, wo Ende des Jahres gewählt wird, zeigt sich ein klarer Wettlauf bei Präsidentschaftskandidaten, die Bukeles Ansatz übernehmen wollen, selbst innerhalb der regierenden linken Libre-Partei. In Ecuador und Peru läuft der Transfer von sicherheitspolitischen Ideen bereits mit konkreten Plänen für Hochsicherheitsgefängnisse und staatliche Gangbekämpfung in Bukeles Stil. In Kolumbien fordern rechte Politiker dies, um sich für die Wahlen im nächsten Jahr in Stellung zu bringen. Celia Medrano ist eine prominente salvadoranische Journalistin. Sie setzt sich seit Jahrzehnten für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein. Nach dem Ende des Bürgerkriegs zwischen Militärdiktatur und FMLN-Guerilla Ende der 1990er Jahre hat sie am Aufbau der jungen salvadoranischen Demokratie mitgearbeitet.
El Salvador ist parte de un modelo fascista.
El Salvador ist Teil eines faschistischen Modells, das sich nicht nur in Lateinamerika ausbreitet, mit Figuren wie Nayib Bukele, Daniel Ortega in Nicaragua, Javier Milei in Argentinien oder Donald Trump in den USA. Dieser Faschismus kann aus allen politischen Richtungen kommen, meistens von rechts, aber auch von links.
Die ideologische und symbolische Vernetzung wird stärker. Rechte Akteure aus der Region pilgern zu Bukeles Megagefängnis und posieren dort vor den Kameras. Darunter Argentiniens Innenministerin Patricia Bullrich, aber auch der spanische Rechtsaußen Alvise Pérez, der sich gerne als Spaniens Bukele bauchpinseln lässt. Und natürlich Trumps Heimatschutzministerin Kristi Noem. Auf der CPAC Brasil, einer ultrakonservativen Konferenz in Brasilien im letzten Jahr, wurde El Salvadors Sicherheitsminister Gustavo Villatoro mit Bukele-Bukele-Rufen gefeiert, in Anwesenheit des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, des rechtslibertären argentinischen Präsidenten Javier Milei und des extrem rechten chilenischen Präsidentschaftskandidaten José Antonio Kast. Auch VertreterInnen rechtsextremer europäischer Parteien wie Chega aus Portugal, der AfD aus Deutschland, Vox aus Spanien und Fidesz aus Ungarn nahmen teil. Die internationale Vernetzung der extremen Rechten schreitet mit voller Kraft voran und Bukele ist zu einem politischen Vorbild geworden. Ein populistisches, punitives und militaristisches Modell, das MigrantInnen, JournalistInnen, Minderheiten und Oppositionelle beschimpft und verfolgt, indem die Worte Vaterland, Familie und Sicherheit wie Mantras wiederholt werden, während die Gesetze, die einst die Freiheit schützten, Stück für Stück demontiert werden.
La imposición de una narrativa única que pasa por pintar como enemigo a toda voz crítica.
Es wird eine einheitliche Erzählung durchgesetzt, in der jede kritische Stimme, insbesondere MenschenrechtsverteidigerInnen und unabhängiger Journalismus, als Feind dargestellt wird. Politik wird zunehmend militarisiert, Entscheidungen werden mit militärischer Macht durchgesetzt. Populistische, aber stark autoritäre Modelle sind weltweit auf dem Vormarsch und zerstören ganz bewusst demokratische Strukturen, die Gewaltenteilung und die institutionelle Machtbalance.
del esquema democrático, de la institucionalidad democrática, de la división de poderes y del balance de poderes.
Im Land von Monsignore Romero herrscht heute ein permanenter Ausnahmezustand. PolizistInnen und Soldaten patrouillieren die Straßen. MenschenrechtsverteidigerInnen und JournalistInnen werden offen verfolgt. Sondergerichte urteilen über Andersdenkende. Die Wahrheit zu sagen, wird immer gefährlicher. Denn in diesem neuen El Salvador kommt der Autoritarismus nicht mehr in Stiefeln und Gewehren, sondern mit Likes, Applaus und Umfragen aus dem Maschinenraum der Macht.
Nos atrevemos a salir con confusión, sin nada claro, con miedos, con preguntas, con papeles en las manos. Nos reunimos con cuidado a ver qué se puede hacer, a que alguien nos escuche a compartir nuestro saber. Que alguien nos escuche compartir nuestro saber.
Ihr hörtet eine Reportage von Alfredo Carrias aus San Salvador. Die Chinampas, schwimmende Gärten aus vorspanischer Zeit, sichern bis heute einen Teil der Lebensmittelversorgung der Millionenmetropole Mexiko-Stadt. Doch das einzigartige Ökosystem ist bedroht durch Wasserknappheit, Urbanisierung und fehlende Wertschätzung bäuerlicher Arbeit. In einem der letzten erhaltenen Chinampa-Gebiete kämpfen LandwirtInnen und AktivistInnen für den Erhalt ihrer Lebensgrundlage gegen Stadtwachstum, Tourismus und politische Vernachlässigung. Johanna Fuchs und Gibran Mena haben sie besucht. Dieser Beitrag ist Teil unserer Kooperation mit dem FDCL in Berlin.
Wir befinden uns in Mexiko-Stadt, in der sogenannten Versorgungszentrale, dem zentralen und wichtigsten Markt der Stadt. Hierher bringen BäuerInnen und HändlerInnen frische Lebensmittel aus der ganzen Region. 80% der BewohnerInnen von Mexiko-Stadt essen täglich Lebensmittel, die die Zentrale passiert haben. Woher kommt dieses ganze Essen?
Ein großer Teil kommt von den Chinampas. Du weißt noch nicht, was eine Chinampa ist?
Wir erklären es dir. Vor etwa 1000 Jahren nahm der Texcoco-See im Zentrum von Mexiko eine Gruppe auf, die aus dem Norden des heutigen Mexiko einwanderte. Die Azteken. Aufgrund von Konflikten mit Menschen, die bereits in den bewohnbareren Gebieten lebten, hatten sie keine andere Wahl als, sich in der Mitte des Sees niederzulassen.
Als die Azteken diesen Lebensraum kennenlernten, passten sie sich ihm an. Sie erlernten und erweiterten eine Bautechnik des lokalen Nahuervolkes Xochimilco. Die Stöcke des lokal viel wachsenden Schilfrohrs zu nutzen, um große Plattformen über dem See zu bauen. Darauf legten sie Erdschichten, die durch die Wurzeln der Pflanzen gehalten wurden, und begannen dann zu säen. Wir nennen diese künstlichen Inseln Chinampas. So entstand auf den Chinampas die Mexica-Zivilisation, Schöpfer von Tenochtitlan, dem heutigen Mexiko-Stadt. Tenochtitlan war damals von Kanälen durchzogen. Die Stadt verfügte über 2000 Hektar Chinampas als Grundlage für ihre Ernährung und Kultur. Zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert ernährten die Chinampas so 60% der Bevölkerung des großen Tenochtitlan.
Chinampa viene del náhuatl, significa como cerca, como derramas entretejidas.
Chinampa kommt aus dem Nahuatl und bedeutet geflochtene Äste, wie ein Zopf, aber statt Haaren sind es Äste.
Das ist David Jiménez Garcés, ein Chinampero, das heißt ein Bauer der Chinampas. Er ist 59 Jahre alt und ist ein Aktivist für die Verteidigung seines Territoriums und seiner Gemeinschaft. David Jiménez lebt und arbeitet in San Gregorio Atlapulco. San Gregorio Atlapulco ist eine indigene Gemeinde, die zum Stadtteil Xochimilco im Südosten von Mexiko-Stadt gehört. Vor 1000 Jahren wurde die gesamte Stadt auf Chinampas gebaut. Heute ist Xochimilco eines der wenigen Überbleibsel des damals riesigen Texcoco-Sees. Und es ist das einzige verbliebene Chinampa-Gebiet, das weiterhin Lebensmittel produziert. Wir haben mit David über die heutige Bedeutung und die Herausforderungen der Chinampas gesprochen.
Denn obwohl sich die Fläche der Chinampas 1000 Jahre nach ihrer Erfindung stark verkleinert hat, ist sie immer noch von enormer Bedeutung für die Lebensmittelversorgung der Menschen in Mexiko-Stadt. Außerdem sind die Chinampas ein lebendiges Beispiel für nachhaltige Anbaumethoden, die den Boden schonen und dennoch viele Lebensmittel produzieren.
Paletas. Paletas.
Einem aktuellen Bericht der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zufolge, erzeugen die Chinampas jährlich zwischen 19.213 und 40.000 Tonnen Lebensmittel. Das reicht aus, um 250.000 bis 500.000 Menschen in der Stadt mit Gemüse zu versorgen. Die Chinamperes in dem Gebiet bezeugen, dass täglich bis zu 40 Tonnen Gemüse die Chinampa in Richtung des zentralen Versorgungszentrums in Mexiko-Stadt verlassen. In den Chinampas werden 13 Gemüsesorten und Mais angebaut. Darüber hinaus sind sie ein unverzichtbarer Bestandteil der Kultur und der Feste in Mexiko-Stadt.
Das schnelle Wachstum der Stadt, die touristische Erschließung des Gebiets von Xochimilco, die unbegrenzte Ausbeutung von Wasser als Ressource und die mangelnde Wertschätzung der bäuerlichen Arbeit setzten die Bevölkerung, die von der Landwirtschaft lebt, unter Druck. Diese Entwicklungen zwingen einen Teil der Bevölkerung des Gebiets dazu, den Anbau in den Chinampas aufzugeben und ihre Ländereien auf andere Art zu nutzen, um zu überleben. Gleichzeitig widersetzen sich jedoch andere BewohnerInnen von Xochimilco weiterhin diesem Druck, indem sie die Chinamperia mit kreativen Methoden verteidigen. Zum Beispiel mit Projekten zur Umweltbildung, Gemeindeorganisationen und Petitionen auf internationalen Plattformen. San Gregorio Atlapulco, ein Viertel in Xochimilco, ist ein wichtiger Knotenpunkt dieses Widerstands.
Wir laufen mit David über die Chinampas von San Gregorio Atlapulco. Der Ort, durch den wir gehen, ist voll von Ackerland unterschiedlicher Größe. Zwischen den Parzellen gibt es Wasserkanäle. Die BäuerInnen der Chinampas nutzen sie wie ihre Vorfahren als Straßen, die von kleinen Booten befahren werden können. Um dir eine Vorstellung zu geben, kennst du Venedig? Nun, so etwas Ähnliches. Aber anstelle von mittelalterlichen Häusern, stell dir Felder mit Feldfrüchten, Gemüse und Blumen vor.
Die Chinampas sind auf natürliche Weise sehr produktiv, weil sie perfekt in das Ökosystem integriert sind, in dem sie aufgebaut wurden.
David erklärt uns, dass die Böden der Chinampas enorm fruchtbar sind. Der Schlamm aus den Kanälen wirkt wie flüssiger Kompost. Eine auf natürliche Weise perfekte Grundlage für den Lebensmittelanbau. Aber nicht nur das.
Die von den Chinampas gebildeten Feuchtgebiete sind nicht nur eine hervorragende natürliche Grundlage für den Anbau, sondern bieten auch vielen endemischen Arten Zuflucht. Hier leben Dutzende Arten von Vögeln, Fischen und Amphibien wie der Axolotl. Der Axolotl ist in der Lage, sich selbst zu regenerieren und ist zu einem Wahrzeichen der Region und des ganzen Landes geworden. All dieses Leben hängt vom Wasser ab. Und in Xochimilco gab es Wasser im Überfluss. Atlapulco, wie in San Gregorio Atlapulco, der Name von Davids Gemeinde, bedeutet wörtlich, wo das Wasser hervorquillt.
Es gab Quellen im Überfluss hier in San Gregorio. Es war trinkbares Wasser, in dem vielen Arten lebten. Heute sind viele von ihnen bereits von Aussterben bedroht, wie zum Beispiel der Axolotl. Es gab viele Bäume, die über Generationen hinweg erhalten wurden.
Wir haben auch mit Tomás Rufino Norato gesprochen. Ein 61 Jahre alter Chinampero, der ebenfalls in San Gregorio Atlapulco, Xochimilco lebt. Tomás beschreibt die 70er und 80er Jahre als die goldene Zeit der Chinampas, in der es Leben im Überfluss gab.
Die Produktion von Mais, die hier in San Gregorio sehr umfangreich war und den Hauptteil ausmachte, die Produktion von Bohnen, von Saubohnen, Chilis und mehr, all das war wirklich großartig.
Damals waren die Auswirkungen der Wassergewinnungspolitik noch nicht so spürbar. Anfang des letzten Jahrhunderts beschloss die Regierung von Mexiko-Stadt, dass das Wasser aus Xochimilco durch den Bau eines Aquädukts in reichere Gebiete der Stadt fließen sollte. Jahrzehnte später wird weiterhin Wasser aus Xochimilco entnommen.
Und heute sind die verheerenden Folgen zu spüren. Es gibt immer weniger Wasser, was die Lebensmittelproduktion und das Leben in der Region bedroht. Früher konnte das Wasser für die Bewässerung direkt aus den Kanälen entnommen werden. Doch jetzt sind einige der schiffbaren Kanäle völlig verschwunden. Da es weniger Wasser gibt, erreichen Schadstoffe, die früher in sehr geringen Konzentrationen vorhanden waren, jetzt gefährliche Werte. Das Gleichgewicht des Ökosystems ist gestört. Invasive Arten vermehren sich, während einheimische Arten wie der Axolotl verschwinden.
Hier in San Gregorio gab es mehr als 18 Trinkwasserbrunnen, die über die Zeit hinweg übermäßig ausgebeutet wurden.
Die Chinampas sind ein System, das Leben hervorbringt. Doch die Stadt betrachtet sie nur wie eine vermeintlich nie versiegende Ressourcenquelle.
Ohne Zweifel wurde hier nur ausgebeutet, aber keine Arbeit in die Erhaltung des Territoriums gesteckt.
Sagt Tomás. David fügt hinzu.
Mit unserem Wasser hat sich ein großer Teil von Mexiko-Stadt weiterentwickelt. Besonders die luxuriösen Stadtteile wie die Roma oder die Condesa sind auf der Grundlage der Zufuhr von Wasser aus San Gregorio gewachsen.
Diese Stadtteile, die das Wasser von San Gregorio aufbrauchen, wurden von kolonialen Eliten gegründet. Das Modell des urbanen Lebens rechtfertigt die Enteignung von Wasser aus der Peripherie in die Zentren der Macht- und Geldkonzentration. Dieses Modell folgt auch heute noch der gleichen kolonialen Logik, die diese Eliten implementiert haben.
Eine weitere Ausdrucksform dieses Lebensmodells ist die weit verbreitete Geringschätzung der landwirtschaftlichen Arbeit und des bäuerlichen Lebens. Die Arbeit der Chinampeles erfährt mangelnde Wertschätzung und wird unterbezahlt, obwohl die Stadt von den dort produzierten Lebensmitteln lebt.
Diese Geringschätzung der landwirtschaftlichen Arbeit hat zu absurd niedrigen Preisen für die Produkte der Chinampa geführt, die oft auf nachhaltige Weise und ohne schädliche Chemikalien angebaut werden. Eine Folge dieser Wirtschaftskrise für die DorfbewohnerInnen ist, dass viele ehemalige Chinampas von ihren BesitzerInnen in Restaurants, Vergnügungsinseln, öffentliche Toiletten und andere Angebote für TouristInnen umgewandelt werden. Denn es ist nahezu unmöglich, auf andere Weise genug Geld zu verdienen. Die Kanäle, auf denen einst Lastboote zum Anbau von Lebensmitteln fuhren, sind heute mit bunten Booten gefüllt, auf denen sich TouristInnen an den Wochenenden betrinken.
Es wird immer schwieriger, von der Landwirtschaft zu leben, weil der Extraktivismus die Böden austrocknet und der Tourismus und die zunehmende Urbanisierung gleichzeitig immer mehr Druck erzeugen.
Die Stadt schießt sich also selbst ins Knie, nicht wahr?
Ja, oder in die Lunge und in die Han, um genau zu sein. In die Han, weil somit das nächste und gesündeste Produktionszentrum zerstört wird, das die Millionen von EinwohnerInnen von Mexiko-Stadt haben. Und in die Lunge, weil das Feuchtgebiet außerdem tonnenweise giftige Gase aus einer der am stärksten verschmutzten Städte der Welt aufsaugt. Und das alles, um Industrien zu befriedigen, die nur einen kleinen Teil der Bevölkerung von Nutzen sind. Denn Strömen von TouristInnen, die jeden Tag kommen, und den reichsten Menschen im Stadtzentrum.
Und das, obwohl sogar einige Institutionen die enorme Bedeutung der Chinampas sowohl in sozialer als auch in ökologischer Hinsicht bereits erkannt haben. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ernannte die Chinampas 2017 zu einem weltweit bedeutenden landwirtschaftlichen Erbe. Die Chinampas wurden auch als Feuchtgebiet von globaler, biologischer und kultureller Bedeutung benannt. Dies ist ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, dieses besondere Sozioökosystem zu erhalten.
Aber die Chinampeles sagen, dass die ganzen tollen Titel ihnen nicht viel gebracht haben. Vielmehr werden sie sogar von einigen lokalen Behörden genutzt, um internationale Gelder abzugreifen, ohne das Feuchtgebiet tatsächlich zu schützen.
Es ist, als hättest du einen todkranken Patienten und damit einen Vorwand zu sagen, oh, gib mir Geld, um diese Medikamente zu kaufen. Und jetzt brauche ich Geld, um dieses Gerät zu kaufen. Und jetzt musst du mir Geld geben, um noch weitere Untersuchungen vorzunehmen. Und so weiter. Wenn der Patient, in diesem Fall die Chinampa, wieder gesund wird, gibt es keinen Vorwand mehr, um weitere Gelder zu bekommen.
So David über das Paradox der internationalen Programme und Benennungen, die die Situation nicht wirklich verbessern. Tomás fügt dem hinzu.
En esos acompañamientos, sin duda que se ha visto la negligencia de parte de las autoridades.
Die Behörden haben uns völlig im Stich gelassen. Sie haben sich unsere Forderungen widersetzt. Sie haben Projekte durchgeführt, die nicht mit der Bevölkerung abgesprochen waren und über unsere Köpfe hinweg entschieden, was wir wirklich brauchen, um weiterhin produzieren zu können.
Angesichts all dieses Drucks nehmen viele EinwohnerInnen von Xochimilco, wie David und Tomás, die Verteidigung der Chinampa selbst in die Hand. Dabei haben sie schon einiges erreicht. So hat zum Beispiel der organisierte Teil der Bevölkerung von San Gregorio Tlapulco vor kurzem eine schriftliche Vereinbarung mit den lokalen Behörden der Stadt getroffen. Diese besagt, dass es keine weiteren Förderbrunnen ohne vorherige Konsultation geben darf. Diese Vereinbarung muss jedoch aktiv überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie auch eingehalten wird, wie Tomás betont.
Meine Großmutter sagte mir, ich gebe dir ein Stück Land, auf dem mein Haus steht. Ich gebe es dir, damit du darauf lebst, nicht damit du es verkaufst. Und all die Paisanos von hier, wir haben unsere Grundstücke, die Chinampas, nicht verkauft.
Die Paisanos, auf die sich David bezieht, sind die eingesessenen BewohnerInnen von San Gregorio Atlapulco. Sie haben einen starken Bezug zu ihrer Identität als indigene Gemeinde. Dieses Identitätsgefühl ist hier stärker ausgeprägt als in den Gebieten von Xochimilco, in denen die Ländereien verkauft oder im Sinne des Tourismus umgestaltet wurden. Die BewohnerInnen von San Gregorio Atlapulco sind auch als Chicuarotes bekannt.
Wir tragen die Spitznamen Chicuarotes wegen eines Chilis, der so heißt und der schon seit langer Zeit gepflanzt wird. Diesen Spitznamen hat man uns mit abwertendem Beiklang gegeben. Ein Chicuarote ist stur, unnachgiebig, ignorant und so weiter und so fort. Und alle Leute in der Gegend sagten, oh, diese blöden Chicuarotes, die wollen sich nicht entwickeln, nicht vorankommen. Aber diese Hartnäckigkeit, die wir wirklich haben, hat es uns ermöglicht, im Kampf mit dem Entwicklungsmodell von Mexiko-Stadt standhaft zu bleiben und das Territorium zu erhalten.
Der Kampf der Chicuarotes, von dem David spricht, nimmt viele Formen an. Es gibt Blockaden und Demonstrationen, wenn die Gemeinde feststellt, dass versucht wird, mehr Wasser abzupumpen. Einige Gruppen haben die Räumlichkeiten eines ausschließlich für die Behörden bestimmten Festsaals besetzt und in eine öffentliche Bibliothek umgewandelt. AktivistInnen wie David kandidieren für ein gewähltes politisches Amt. Andere wehren sich, indem sie sich zusammentun und die Chinampas als Ort der Lebensmittelproduktion aufrechterhalten und sich weigern, dass sie dem Tourismus und dem kolonialen Stadtmodell überlassen werden.
Miren cómo nos tienen como que si fuéramos delincuentes. No somos delincuentes, somos del pueblo de San Gregorio defendiendo nuestra agua.
Die Chinampa ist ein erstaunliches Beispiel für ein Modell der Lebensmittelproduktion, das die Sorge für das Ökosystem und die Kultur, in die es integriert ist, ins Zentrum setzt. Menschen wie David und Tomás haben in ihrem Leben immer wieder gehört, dass es besser sei, das Modell der Entwicklung und des Fortschritts zu verfolgen, das auf der unendlichen Ausbeutung eines endlichen Territoriums beruht. Doch heute sind sie wieder hier in San Gregorio Atlapulco, um ein anderes Modell zu verteidigen, das Modell der Chinampa.
Es ist ein konstanter Kampf. Man ist immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Aber viele unter uns leisten Widerstand. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber in vielen der Dörfer hier in der Umgebung sind wir fast schon zu einer Ikone des Widerstands geworden, weil wir in den Augen manch anderer Gemeinde an vorderster Front dieses Kampfes stehen.
Heute verteidigen wir unser Territorium. Unser Wasser, unser Land. Wir denken dabei auch an die Zukunft, die wir späteren Generationen hinterlassen.
Und was können wir tun? Nun, ein erster Schritt wäre es, uns mit Formen des Anbaus und der Fürsorge für die Erde, wie die Chinampa sie darstellt, zu solidarisieren. Die Aussaat, den Anbau und die damit verbundenen, jahrtausendealten Wissensbestände aufzuwerten. Den Nährwert von Nahrung höher zu bewerten als das reine Produktionsvolumen. Und ein Leben in Würde und Gesundheit für viele über die Anhäufung von Renditen in den Händen einiger weniger zu stellen.
Das war das Onda Info 620, wie gesagt, diesmal ohne Nachrichten. Die findet ihr aber bei Ponal mit Doppel-O. Schaut gerne mal wieder rein bei www.npla.de/ponal. Bis in 2 Wochen. Macht's gut.